Iswas-Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, da sagen wir mal herzlich willkommen, ne?
Ja, moin giorno, ne? Ja,
moin giorno! Es geht wieder los, es ist eine reguläre Folge, seit langem mal wieder, müssen wir ja sagen.
Ich kann das auch ruhig verraten, dass du schon so lange nicht mehr an deinem Schaltpult gesessen hast, dass wir das Ganze gerade nochmal wiederholen müssen.
Ja, das stimmt. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Ja. Ich bin das nicht mehr gewohnt, wir machen ja nur noch Specials.
Ja, genau.
Ich hoffe, ihr habt alle unser wunderbares Irland-Special gehört. Das war eine geile Reise, ne?
Das war eine sensationelle Reise und ich kann es auch, wenn wir nicht mehr da sind, jetzt nochmal sagen, ich gehe da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin.
Ein absolutes Hammerland, ja.
Grandios.
Und ich glaube, wir haben auch schon so eine ganz kleine Einladung erhalten fürs nächste Jahr. Ja, eine andere Ecke von Irland.
Ich habe da so ganz leise hinter meinem Guinness gehört.
Das wäre doch schön, oder?
Das wäre super.
Ja, und deswegen, wir haben uns da wirklich durch die Insel durchgefuttert. Deswegen ist jetzt Fitness angesagt.
Ja, das muss man aber auch nochmal ganz kurz, entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, auch nochmal sagen. Wir haben ja gar nicht alles abfrühstücken können im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ganz viel noch nicht kennengelernt, vieles noch nicht probiert, weil dann reicht am Ende doch nicht die Zeit.
Und oft haben wir das Frühstück definitiv weggelassen im Hotel,
klar.
Weil wir hatten ein Essensschedule, dass wir gesagt haben, komm, wir können jetzt nicht auch noch frühstücken im Hotel, wenn wir gleich um 10 Uhr das nächste Brunch kriegen.
Da hast du recht.
Ja, deswegen wird es heute um Lebensqualität und Wohlbefinden gehen, um Fitness und naja, das geht es eigentlich ja immer bei uns, aber heute ist es nochmal besonders, denn wir haben einen absolut besonderen Gast. Wir haben im Prinzip den coolsten Fitnesspapst Deutschlands heute,
genau.
Kann man so sagen.
Ja.
Nämlich?
Ingo Frohböse wird heute bei uns sein.
Jawohl, ein Traumgast, den wollten wir schon so lange haben. Eigentlich ist er ja Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er ist aber bekannt wie ein bunter Hund, ist ein wahnsinnig netter Typ, war im Morgenmagazin auch schon 100-mal bei Planet Wissen in meiner Sendung zu Gast. Und der hat es halt wirklich drauf und wir haben es auch definitiv nötig, uns mal beraten zu lassen.
Absolut, also da gibt es viele, viele Fragen, die unbeantwortet sind.
Ja.
Und das wird gleich anders.
Ja, ich mache ja im Moment so eine kleine Sport-Challenge.
Ach Quatsch. Mhm.
Ja, ja.
Die sieht, da wäre?
Sieht man nicht, ne? Noch nicht.
Ja, weil du kannst ja gerade über den Tisch gucken, deswegen sehe ich ja nur dein Gesicht.
Du bist doch doof. Ja, stimmt. Und du hast mich in der Irland-Reise noch in meiner Massephase gesehen. Ich mache seit 15 Tagen jeden Tag Sport. Kein Spaß.
Das ist toll.
Mhm.
Aber man sieht es wirklich. Also Quatsch. Jetzt, wo ich genau
hingucke.
Doch. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt.
Wie ist es mit deinem Sportprogramm? Immer noch Rücken, oder?
Nee. Rücken war gestern. Gestern hat es tatsächlich den ganzen Tag geregnet in Hamburg und meine Tochter hat mich überredet, zu dieser Geschichte Body Method nennt sich das
Was
zu gehen.
Was ist denn das?
Das ist wie so ein Schlitten, eigentlich wie eine Folterbank. Kannst du wirklich sagen, das ist eine moderne Folterbank, wo du auch zwischendurch festgeschnürt wirst.
Ist das auch mit Strom und so?
Nee, Strom ist nicht dabei, aber es ist brutal. Also das, und dieser Schlitten, das ist wirklich wie so ein Schlitten, der bewegt sich und dann musst du die Beine nach hinten, vorne, rechts, links.
Oh, ist das wieder so was Neumodisches? Ihr habt da wirklich noch nichts von gehört.
Das gibt's schon länger. Ich versuche ja immer wieder verschiedene Sportarten. Ich hatte mich da schon mal angemeldet vor ein paar Jahren.
Du suchst die nicht so anstrengend ist, ne?
Und genau, das ist wirklich sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Und das habe ich gestern gemacht und deswegen kann ich auch mich nicht so gut bewegen heute.
Geil.
Mhm.
Body Method?
Ja.
Ich muss das nachher mal googeln. Ich habe wirklich noch nie was von gehört.
Guckt euch das mal an.
Lass uns über Kulinarik sprechen. Hast du gehört, dass Bon Jovi einen eigenen Wein hat?
Ja, habe ich gehört. Finde ich sehr spannend. Müssen wir uns eigentlich mal ein Fläschchen kommen lassen?
Ja, ne, ich wollte gerade fragen, ob du ihn schon probiert hast, weil es war ja die große Premiere auf Sylt, ne,
genau.
bei Herrn Seckler.
So wurde mir das auch erzählt. Die waren ja auch beide da. Aber ich habe nicht, ich habe es noch nicht probiert.
Ja, ein Rosé.
Oder so. Sind Bon Jovi eigentlich zwei? Ich habe irgendwie an Modern Talking gedacht, glaube ich.
Nee, ist kein Duo, nee.
Nee, ne, das singt. Das ist doch nur einer.
Das ist nur einer, ja.
Der nicht nur singen kann, sondern jetzt auch noch Wein macht.
Und ich war wirklich, ich habe ja früher beim Radio gearbeitet, ne? Da habe ich ja meine ersten Sporen sozusagen verdient und wir haben ja ganz viele Konzerte präsentiert damals. Und ich war unter anderem auch bei einem Bon Jovi-Konzert und ich war Backstage. Und es ist wirklich so, dass Bon Jovi, es ist kein Scherz, ich habe es selber gesehen, Bon Jovi wäscht sich die Haare zwischen ein paar Musikstücken.
Ach Quatsch.
Ja. Naja, sein Gitarrist hat da so ein paar Soli, ein paar Minuten. Und währenddessen, weil er hatte vorher so ein Kopftuch, so eine Amerika-Flagge. Ja, genau. Und während dann sein Gitarrist jodelt, wäscht er sich unter der Bühne die Haare, föhnt sich und kommt frisch gestylt zum nächsten Lied wieder hoch.
Soll ich dir noch ein Geheimnis verraten? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt hier. Meine erste Single war von Bon Jovi.
Nein.
Ja, ja. Ich hatte, glaube ich, nur 3 Singles. Meine allererste, ich glaube ja.
Living on a Prayer wahrscheinlich.
Ja, ja.
Du bist so eine kleine Rockerin, ne?
Ja, war meine Zeit. Ich hatte damals sehr viele rockige Freunde und deswegen war da Guns N' Roses.
Hatten die Mofas oder schon richtige Motorräder?
Nee, die waren natürlich alle sehr, sehr sportlich, um mal unseren Gast schon mal wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen. Mein erster Freund war tatsächlich Triathlet.
Wow.
Und Medizinstudent.
Na.
Ja, ja. Der fing eigentlich mit Mathe-Nachhilfe an.
Wenn du bei dem geblieben wärst, wie hätte dein Leben wohl ausgesehen?
Ganz anders.
Wahrscheinlich.
Ja, glaube ich schon, ja.
Ernährungsberater.
Aber immer noch ein guter Freund und super Typ. Also das habe ich übrigens mit allen Ex-Freunden geschafft, dass ich immer noch ein bisschen Kontakt habe und man sich gut versteht. Ist das bei dir auch so?
Das ist, muss ich sagen, bis auf, bei mir waren es
5 Ausnahmen.
Ich überlege gerade. Bis auf 2 Ausnahmen ist es eigentlich auch so, dass man in der Trennung seinen Frieden geschlossen hat. Aber bei 2 war es, also jetzt gerade auch bei der...
Naja, ich habe in dem Moment, wo ich es angesprochen habe, hätte ich ja auch lassen können. Interessiert ja auch gar keinen.
Das war die Geschichte mit dem Hund.
Und jetzt nur, weil wir mit bei Bon Jovi waren, haben wir jetzt so einen Riesenkreis gezogen.
Lass es nochmal, ich versuche ja uns immer wieder in Spur zu bringen. Lass es auf die Kulinarik zurück.
Ja, bitte.
So, wichtige Frage. Es ist wirklich eine wichtige Frage. Nutella mit Butter oder ohne drunter?
Gar kein Nutella.
Gar kein Nutella? Nee. Weil diese Frage hat sich nämlich auch der Kollege Melzer neulich gestellt. Und er hat gesagt, und zwar in der Show Gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause, unserem Freund,
ja,
hat Melzer gesagt, ich halte Leute, die das ohne Butter essen, für wahnsinnig dumm. Das war wieder so ein typisches Melzer-Zitat.
Ja klar, man könnte das ja auch weiter auf Leberwurst spielen. Also ich finde zum Beispiel bei Leberwurst immer mit Butter.
Immer mit Butter? Ja. Okay. Ich esse gar keine Leberwurst. Also insofern, mich darfst du nicht fragen, ich esse auch kein Nutella. Aber es hat sich sogar Annalena Baerbock eingeschaltet in diese Nutella-Diskussion. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie so ein Video veröffentlicht, wo sie so Fragen von Wählerinnen und Wählern beantwortet. Und da hat sie gesagt, also eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund, aber wenn, dann natürlich mit Butter, also richtig ungesund. Und das finde ich ehrlich gesagt echt cool von ihr.
Das ist sehr sympathisch, ja. Finde ich auch.
Ja, gut, werden wir heute nicht entscheidend klären können, aber ihr könnt uns ja eure bevorzugte Essweise von Nutella mal schreiben. Zum Beispiel auf unseren Insta-Profilen oder auch an podcast@iswashase.de. Da könnt ihr nach wie vor auch Gästevorschläge machen und auch Vorschläge fürs Lebensmittel der Woche, zu dem wir jetzt kommen. Und ich habe mich vom Wochenmarkt inspirieren lassen.
Ach, wie toll.
Ja, ich liebe Wochenmärkte.
Ich auch.
Und ich bin da neulich drüber geschlendert und ich esse seit gefühlten 5 Monaten Erdbeeren. Ich esse sie nicht, ich fresse sie, weil ich liebe Erdbeeren. Dann habe ich gedacht, das kann nicht so weitergehen. Und es ist natürlich die tolle Kirschenzeit jetzt.
Ich liebe Kirschen. Weißt du, dass ich hier unten in meinem kleinen alten Mini gerade noch an einem kleinen Obststand vorbeigefahren bin und 1 Kilo Kirschen im Auto habe?
Ach echt?
Ja, ich liebe die auch.
Die sind sensationell. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen Kirschen zum Lebensmittel der Woche machen. Und ich habe mich ein bisschen informiert. Deswegen jetzt kommen erstmal die kleinen Facts.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Kirschen. Botanisch gehören süße und saure Kirschen unterschiedlichen Arten an, sind aber sehr eng miteinander verwandt. Beide Sorten zählen zum Steinobst und zu den Rosengewächsen. Süße Kirschen stammen ursprünglich von der im Kaukasus wild wachsenden Vogelkirsche ab. Die Zeit für Kirschen startet im Juni, dauert bis Mitte, Ende August, je nach Wetterlage. Die milde Süßkirsche landet meist direkt im Mund, während sich die herbere Sauerkirsche perfekt zum Kochen, zum Backen, zum Einmachen eignet. Egal ob süß oder sauer, Kirschen sind kalorienarm, ausgesprochen gesund, denn Kirschen enthalten zwar Mineralstoffe und Vitamine eher in bescheidenen Mengen, aber 100 Gramm enthalten immerhin 12 bis 15 Milligramm Vitamin C. Laut einer spanischen Studie sollen die Früchte die Stimmung aufhellen und Ängste lösen können, weil sie die Aminosäure Tryptophan enthält. Neue Forschungen lassen auch vermuten, dass Kirschen dank des hohen Gehalts von Anthocyanen die Beschwerden bei Rheuma lindern können. All diese Vorzüge haben natürlich allerdings vorwiegend Sauerkirschen zu bieten, die einen besonders hohen Anteil natürlicher Farbstoffe zu bieten haben.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Na, wie magst du sie denn am liebsten?
Ich mag sie tatsächlich am liebsten, genauso wie sie jetzt in meinem Auto sind, nur noch nicht gewaschen, direkt in die Hand, in den Mund.
Ja, lecker,
oder von der Hand in den Mund. Finde ich super. Kirschen finde ich aber auch ganz, ganz toll. So, das sind so Kindheitserinnerungen, so Eis und heiß. Ich liebe zum Beispiel ganz schlichtes Vanilleeis mit heißen Kirschen. Oh, finde ich fantastisch. Mega. Ich mag auch gerne diese Donauwellen.
Oh, meine Oma hat Donauwellen, ja, ganz virtuos.
Fiel mir sofort jetzt gerade bei Kirschen ein. Aber um nochmal auf die salzige Nummer zu gehen, ich finde sie auch sehr, sehr schön. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von Frucht im salzigen Essen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wild mit einer leicht gepfefferten Kirschsoße, Kirschjus, finde ich zum Beispiel sehr schön. Da kommt wirklich dieses Spiel Schärfe, Süße, Säure sehr, sehr schön raus und passt toll zum Wild.
Total lecker. Lass uns nochmal bitte über Donauwellen sprechen. Weil das ist mir ein Anliegen, ist ganz wichtig, weil es ist mein absoluter Lieblingskuchen. Favorite of all.
Das wusste ich übrigens gar nicht.
Nee, wir lernen uns immer noch kennen.
Du hattest doch irgendwas von Zitronenkuchen.
Ja, auch Zitronenkuchen mit Schlagsahne ist auch sensationell, mit diesem geilen Frosting, aber Donauwellen. Und es muss so sein, dass die obere Schokoschicht, die muss hart sein. Die muss knacken, wenn man mit der Gabel reingeht.
Finde ich auch.
Alles andere
ist...
Ich
mag nicht, wenn das wie so ein Nutella da drauf gestrichen ist.
Nein, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss der schon so eine schöne Festigkeit haben. Und, oh Gott, hätte ich Bock jetzt auf Donauwelle.
Richtig gut, ne?
Ja. Wir haben hier so einen Kaffee stehen und da wird perfekt zu passen.
Dieser Mix aus diesem schokoladig-sahnig-kirschigen ist einfach grandios.
Ja. Naja,
sehr lecker. Was ist denn deine Lieblingsvariante?
Ich mag sie auch direkt.
Außer die Donauwelle
pur. Ich mag sie direkt pur, aber im Unterschied zu dir dürfen sie bei mir nicht zimmerwarm sein, sondern direkt aus dem Kühlschrank.
Okay.
Ich hau sie immer in den Kühlschrank. Die müssen eiskalt sein, wenn ich sie roh, also pur esse.
Ja.
Sonst mag ich sie nicht. Komisch, ne?
Das tut mir immer so an den Zähnen weh.
Ja, da gibt es so Zahnpasta.
Ich bin ja auch älter. Weißt du?
Schön, dass du es gesagt hast. Also man kann Cremes davon machen, man kann Obstsalate bestücken, Gelees, Eis, Fruchtgrütze, Chutneys, Sauerkraut.
Ich finde auch eine richtig klassische Kirschmarmelade toll.
Total gut.
Also ich finde
es Amaretto.
Zum Beispiel.
Leichte Amaretto.
Ja, geht gut.
Also sie gehen auch mit Fleischgerichten, mit herzhaften Gerichten, da sorgen sie so ein bisschen für die säuerliche Note. Kirschen sind einfach großartig.
Absolut.
Also wenn ihr Wünsche habt, welches Lebensmittel wir hier mal behandeln sollen, ich habe es gerade schon gesagt, dann her damit mit euren Vorschlägen. podcast@iswashase.de. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er forscht seit 30 Jahren zum Thema Sport und Bewegung, hat von der Öffentlichkeit den Titel Fitnesspapst Deutschlands verliehen bekommen. Er ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er war Sprinter, er war Bobsportler. Seit Mai 2023 fungiert er auch noch als Partner der Kölner Denkfabrik Fisch im Wasser. Ladies and Gentlemen, hier ist Ingo Frohböse.
Hallo ihr Lieben, ich grüße euch auch.
Hallo Ingo.
Schön, dass das geklappt hat.
Sehr gerne.
Du bist noch in Italien, das heißt, du bist mitten noch in deinem Sommerurlaub?
Nee, wir haben so einen zweiten Wohnsitz und deswegen pendeln wir natürlich sehr häufig. Und das ist hier so ein bisschen meine Enklave, meine geistige Enklave, so meine spirituelle oder auch kreative Phase, die ich immer nutze. Ja, ich schaue immer auf die Berge und auf den See, ist in der Nähe des Gardasees direkt. Und das inspiriert mich und dementsprechend, wenn ich hier bin, dann genieße ich immer das Leben und arbeite natürlich auch.
Ja, und du machst doch sicherlich auch Sport, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja so wie bei mir, wie so Zähneputzen. Das mache ich natürlich jeden Tag. Also irgendwas mache ich wirklich in der Tat jeden Tag. Und ich werde schon kribbelig, wenn ich viel auf Reisen bin und ich kann das nicht tun. Hier fahre ich sehr viel Fahrrad, Mountainbiken oder Rennrad, weil das ist natürlich hier oben in Italien, Oberitalien. Italien ist ja ein Land der Radfahrer. Und mache ein bisschen Muskeltraining dabei, damit je älter ich werde, umso wichtiger werden die Muskeln. Das mache ich.
Das stimmt. Also du lebst das, was du predigst. Du bist eine absolute Fitnessrakete. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber ich habe auf deiner Homepage gelesen, da steht nämlich auch, ich zitiere, wer mich kennt, weiß, dass ich dabei zum Glück nie verlernt habe, richtig zu genießen. Schwarzwälder Kirschtorte, Tiramisu mit Mascarpone und ab und zu auch ein guter Wein. Weißt du was, Ingo, das beruhigt Conny und mich enorm.
Sehr.
Ja, natürlich. Ich glaube, das so ist ja mein Motto, auch Essen und Trim, beides muss stimmen. Das ist ja so. Und wenn das eine wirklich nicht funktioniert, und Essen ist ja natürlich Kulinarik und Genuss, aber für mich gibt's eine einzige Leitlinie und das ist die Qualität. Und ich glaube, da ist bei Conny treffe ich da genau ins Schwarze, denn Qualität ist letztendlich das, was der Körper braucht. Und das braucht der Sportler, das braucht aber auch natürlich der Genussmensch, denn nur über die Qualität ergibt sich auch der Genuss insgesamt. Und insofern, ja, wenn Tiramisu, dann mit Mascarpone und wenn Schwarzwälder Kirsch, natürlich die aus dem Schwarzwald.
Wenn Wein, dann guter Wein.
Ja, richtig.
Ich bin immer stolz. Ich meine, ich komme ja nun, Ingo, aus der Gastronomie. Bei uns ist ja fast täglich irgendwie Wein im Spiel. Aber ich trinke immer qualitativ hochwertige Weine. Und deswegen sind meine Leberwerte mega. Wollte ich sagen.
Weil es natürlich nur an der Qualität liegt. Ne?
Klar.
Richtig, ja, ja. Was isst du denn gern, Ingo?
Ja, also vielleicht, ich bin natürlich, da ich auch in Italien bin, ich bin natürlich sehr mediterran geprägt, das muss man ganz klar sagen. Also ich esse sehr gerne Fisch und Gemüse, das ist so an sich das, was sehr häufig bei uns auf dem Teller landet. Ich folge keiner Religion, also weder vegan, vegetarisch, ich esse letztendlich alles mit guter Qualität und ich esse in der Regel, auch das ist vielleicht ganz wichtig, ich esse in der Regel nur zweimal am Tag. Ich frühstücke sehr gut. Und meistens eben dort auch mit hochwertigen Brotprodukten, die ich aber immer variiere. Ich habe mein eigenes Müsli, was ich besonders immer zusammenbaue. Da können wir gleich selber drüber reden, was da drin steckt. Und wir essen in der Regel dann immer gemeinsam abends und dann immer sehr vielfältig, regional, saisonal und bunt.
Okay, dein eigenes Müsli, da sind wir natürlich gespannt.
Ja, also, was steckt da drin? Also, das mache ich wirklich seit vielen Jahren und da stecken natürlich einige Geheimnisse drin. Was braucht der Körper eigentlich? Also, das, was ich nehme, ist in der Regel immer eine Handvoll Kürbiskerne. Einerseits, um natürlich gute Fette dem Körper zu geben, aber da sind auch gute Eiweiße drin und natürlich auch der grüne Farbstoff Chlorophyll. Auch sehr wichtig für viele biologische Prozesse. Zweitens nehme ich immer ein paar wie Samen beispielsweise. Aktuell nehme ich wieder Chiasamen oder Hanfsamen, um auch dort eben auf die gute Qualität der Fette zu kommen. Dann, und das ist für mich die wichtigste Quelle, das nehme ich seit mehr als 20 Jahren, konsumiere ich jeden Tag, jeden Morgen 2 Esslöffel Weizenkeime. Der Weizenkeim ist ja ein Abfallprodukt der Weizenproduktion. Das wird weggeschmissen. Und dort sind eben so viele Vitalstoffe drin, so viele auch große, gute Eiweiße. 28% besteht der Keimling aus Proteinen beispielsweise, also aus guten Aminosäuren. Dort ist wie Zink letztendlich ist die beste Quelle von Zink und es ist die beste Quelle für Spermidin. Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Spermidin ist letztendlich ein Lebensverlängerer, verhindert also viele Alterungsprozesse und ist auch hier die beste biologische Struktur letztendlich, um hier zu fördern, dass eben die Telomerlänge und die Zellregeneration optimal funktioniert. Mhm. Ja, und dann nehme ich Haferflocken. Ich bin mit Haferflocken groß geworden. Das heißt, ich bin 66 und ich glaube, erst seit 65 Jahren esse ich Haferflocken.
Und du bist auf jeden Fall, hast du gerade gesagt, ein Verfechter dieser Frühstückstheorie. Es gibt ja da auch immer wieder geteilte Meinungen. Ne? Die einen sagen, Frühstück lieber weglassen, die anderen sagen, nee, gerade da muss man reinhauen, weil das verbrennt man über den Tag am besten. Und das ist auch deine Philosophie.
Ja, wenn man das mal so grob beschreibt, auf der Autobahn des Lebens komme ich auch nicht ohne Energie klar. Das ist ja nun mal so. Und das wissen wir ja auch von allen leistungserbringenden Menschen, dass sie immer natürlich eine gewisse Kompetenz auch im Sinne der Ernährung benötigen. Und das geht eben einfach nicht ohne Energie. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn diese eine gute Qualität haben, das achte ich eben drauf bei meinem Frühstück, dann bereitet mich das auf den Alltag vor. Heißt aber auf der anderen Seite auch, ich muss natürlich das nicht sofort nach dem Aufstehen beginnen, sondern innerhalb der ersten 2 Stunden Und das hilft vielen Menschen schon so ein wenig zurückzufinden, wieder zum Frühstück. Man kann das nämlich wieder auch erlernen. Aber auf der Autobahn letztendlich unserer Arbeit, unserer Leistung, die von uns abgefordert wird, ist es eben ohne Energie einfach nicht möglich. Wir haben nämlich tagsüber einen Energiestoffwechsel, dafür brauchen wir Energie. Und nachts haben wir halt einen Baustoffwechsel, der braucht was anderes. Und deswegen ist es für mich eben ganz klar, ich esse zweimal entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse des Organismus.
Wir sind nicht so die Frühstücker, Conny, wir beiden.
Nee, witzigerweise
haben wir schon
nicht
entdeckt. Ja, ja.
Das liegt bei mir mit Sicherheit daran, dass ich natürlich ab mittags irgendwie immer hier und da probiere und wir nachmittags gemeinsam mit unserem Team essen und dann geht es abends weiter mit probieren. Also von daher lasse ich das Frühstück, wobei ich an einem Sonntag gerne frühstücke und auch gerne
später. Aber Conny, da sagst du auch schon das Richtige. Letztendlich ist es so, das Entscheidende ist, dass der Körper Pausen braucht und die haben wir komplett verlernt. Und du in deiner Arbeit, du bist ja auch so eine Mümmlerin. Du musst ja immer irgendwas mümmeln zwischendurch, weil du musst ja probieren hier, probieren da und insofern heißt das, beanspruchst den Körper ja in irgendeiner Form ja doch dauerhaft. Und dementsprechend heißt das, du bringst deine Pause darüber rein, indem du einfach auf das Frühstück oder eine weitere Mahlzeit verzichtest. Das verstehe ich. Und genau das mache ich mit meinem Lunch ja auch, indem ich das weglasse in der Regel. Ist ja nichts anderes als Intervallfasten im Tagesverlauf einfach anders geprägt.
Genau.
Stimmt. Jetzt haben wir, Ingo, in den letzten Folgen sehr, sehr geschlemmt. Wir haben uns nämlich einmal quer durch Irland gefuttert. Wir waren auf Reisen, Conny und ich zusammen, haben so ein bisschen das kulinarische Irland kennengelernt. Es war echt hart, ne? Also wir mussten richtig viel essen. Jetzt sollten wir erstmal so ein bisschen darben, glaube ich, nach diesem Trip. Und wie kriegen wir die zusätzlichen, sag ich mal, Beefs und Zeugs, was wir da erlebt haben, wie kriegen wir das dann möglichst schnell wieder runter von der Figur?
Ja, schnell ist ein blödes Wort, Dennis, da muss man schon ganz klar sagen, schnell geht das nicht. Denn die meisten Menschen erwarten ja, dass alles schnell wieder geht. Aber zum Beispiel die 5 Kilo, die sie sich angefuttert haben, das ist bei euch ja nie anders, das geht ja nun mal nicht schnell. Schnell wieder weg. Es hat eine Zeit gebraucht, bis es drauf ist. Und genauso eine Zeit braucht, muss es auch wieder weggehen. Das heißt also, sich vorzunehmen, an einem Wochenende oder in 14 Tagen mal alles wieder zu korrigieren, das wäre auch die falsche Strategie. Weil auch das ist für den Körper einfach nicht gut. Also insofern, auch hier gilt es, gib dem Körper Zeit. Und natürlich ist es so, dass wenn ihr in Irland wart, ist die Waage ja nicht zu weit nach rechts abgekippt. Denn die Historie der letzten Jahre macht ja das Ergebnis letztendlich. Und wenn man das mal so ein bisschen mit betrachtet, ja, das, was man sich über Jahre erarbeitet hat, muss über einige längere Zeit einfach dann auch wieder ja, zurückentwickelt werden.
Und das schafft man am besten mit weniger Essen oder mit ultimativ viel Bewegung? Was ist wichtiger?
Ja, sagen wir so, wenn du einen Erfolg haben möchtest, musst du natürlich an beiden Baustellen irgendwie arbeiten. Und bitte vergesst alle da draußen das Kalorienverbrennen. Den Kampf gegen das Fett werden wir alle verlieren. Dafür ist das Fett zu mächtig. Und deswegen gegen das Fett alleine zu kämpfen, das macht keinen Sinn. Das Allerwichtigste ist, den Körper so zu formen, dass das Gourmet-Essen überhaupt kein Problem macht. Und dass, wenn du an der Schaufensterscheibe vorbeigehst, es nicht auf der Hüfte landet, sondern letztendlich du einfach doch auch, selbst wenn du die Schwarzwälder Kirsch konsumierst, es überhaupt keine Probleme macht. Und genau so muss es sein. Das heißt, du musst den Körper umstellen, aufbauen, so verändern, dass du wieder einen Turbostoffwechsel bekommst, eine Verbrennungsmaschine im Körper, und dann musst du dir auch keine Gedanken machen, gegen das Fett zu kämpfen, gegen die Kalorien zu kämpfen. Das ist das einzige Ziel und das schaffst du, indem du eben nicht nur Kalorien einsparst, also Essen reduzierst, sondern insbesondere den Körper so veränderst, dass du erstens über Ausdauertraining mehr Brennöfen in die Muskulatur hineinbekommst, also mehr Verbrennungsmaschinen hast, Kraftwerke in der Muskelzelle. Und das Zweite, dass du einfach mehr Hubraum bekommst, mehr Masse bekommst. Und auch das verbrennt mehr Energie, ohne dass es auf der Waage eine schlechte Figur macht. Aber man muss diszipliniert sein, denn genau. Das ist das Problem. Deswegen schaue ich dich gerade an.
Ich hab's gerade Conny gesagt. Wir haben uns unterhalten. Ich mache seit 15 Tagen, ich habe eine Challenge laufen, jeden Tag Sport.
Das ist toll, aber auch hier nochmal, bitte vergiss auch du das Kalorienverbrennen dabei. Es ist völlig egal, ob du bei dieser Sportart 50 oder 100 Kalorien mehr verbrennst. Das macht nichts. Denn in der Summe ist das so, und wenn ihr mal überlegt, 1 Kilogramm Körperfett, Achtung, jetzt kommt eine erschreckende Zahl, hat etwa 7000 Kilokalorien gespeichert. Und wenn man sich mal vornehmen würde, Man möchte 5 Kilo abnehmen, dann sind das 35.000 Kilokalorien, die verbrannt werden müssen. Das schaffst du nicht über Sport.
Da bin ich lange auf dem Crosstrainer.
Aber so viel kannst du gar nicht Sport treiben. Das ist eine erschreckende Zahl. Aber das heißt also, kurzfristig Kalorien zu verbrennen, macht keinen Sinn, nicht über Sport, sondern wir müssen es so machen, dass du auch, wenn du keinen Sport treibst, dein Körper mehr Kalorien verbrennt. Und wenn du jeden Tag eine Stunde Sport treibst, ist das zwar nett und schön, aber es geht nicht um Kalorienverbrennung. Es geht um Veränderung, um Anpassung des Körpers und dementsprechend den Stoffwechsel so zu modifizieren, dass 168 Stunden pro Woche der Körper vernünftig funktioniert.
Mhm. Dennoch ist Bewegung ja etwas, was du auch sehr propagierst und du sagst, dass man im Prinzip, auch wenn man sich ein ganzes Leben nicht oder nur wenig bewegt hat, dass man trotzdem immer noch anfangen kann, auch im hohen Alter.
Je oller, je doller heißt das allerdings. Je älter ich also werde, umso mehr muss ich auch schon mal tun. Das heißt also, das ist die Botschaft. Fällt es bei jungen Menschen in der Regel noch leicht, so ein bisschen das Gewichtsmanagement zu betreiben, das Gewicht zu halten, die Leistungsfähigkeit zu erhalten, wird es nach hinten immer schwerer. Das wissen wir ja alle. Wir haben ja hormonelle Prozesse, die sich verändern. Und genau deswegen heißt es, je oller, je doller. Die gute Botschaft, hast du gerade schon mal artikuliert, ist, ja, es lohnt sich immer zu beginnen. Und am besten heute. Und wenn ich beginne, werde ich schnell merken, die Leistungsfähigkeit verbessert sich, meine Biochemie in der Zelle verbessert sich. Wenn ich auf der Treppe unterwegs bin, heißt es, ja, nach 2 bis 4 Wochen komme ich viel schneller und viel leichter und viel lockerer hoch die Treppe. Das heißt also, ja, unser Körper ist auch in jedem Alter anpassungsfähig und veränderbar. Und diese positive Botschaft sollten wir einfach immer viel lauter rausrufen.
Dann vielleicht doch nochmal auf diesen Schlitten, den du da...
Ja, das mache ich auch. Also ich habe jetzt übrigens auch wieder angefangen, konsequent. Ich finde ja immer, das Verhältnis Bewegung, Ernährung muss irgendwie ausgewogen sein. Ich finde, man darf alles essen, aber du musst natürlich irgendwo auch darüber nachdenken, alles, was du an zu wenig Energie verbrauchst, bleibt halt hängen. Mhm. Das ist sehr einfach, aber wahrscheinlich wird Ingo mich noch mal ein bisschen korrigieren, aber das ist eigentlich so mein Motto. Ich bin ja nun mal ein Genussmensch.
Das stimmt ja erstmal so voll von der Grundbilanz. Ja, das, was du nicht verbrennst, landet irgendwo.
Genau.
Das ist einfach so. Und und insofern, aber da eben der Körper im Laufe des Lebens von seiner intensiven Verbrennung in der Jugend, wo viele Wachstumsprozesse noch stimuliert werden müssen, wo viele Aufbauprozesse sehr viel intensiver standen. Das verlieren wir im Laufe des Lebens, indem wir dann so ein wenig, ja, unseren Stoffwechselmotor, der wird einfach immer langsamer. Ja. Und da er langsamer wird, heißt das auf der anderen Seite, muss ich entweder ein bisschen bei meiner Kulinarik, bei meiner Menge der Kulinarik ein wenig reduzieren oder ich muss mein Bewegungspensum erhöhen. Das ist die Alternative. Das heißt also, ich darf nicht mehr auf einem Niveau mich dann auf verlassen, was ich mal hatte, denn das geht schief. Und insofern heißt das, ich darf mich nicht mit dem Schicksal, das höre ich ja oft, ja so 1 bis 2 Kilo pro Jahr, das ist doch völlig normal. Nee, das stimmt nicht. Es ist nur deswegen normal, weil ich mich nicht an meine körperlichen Veränderungen, hormonellen Prozesse beispielsweise, angepasst habe und immer noch so weiter esse wie bisher. Und dann ergibt sich die Problematik, weil ich mich einfach nicht mehr bewege.
Du propagierst natürlich Bewegung auch als dauerhaften Zustand in deinem Alltag. Und da hast du ein paar, wir haben schon ein paar schöne Sendungen zusammen gemacht, Ingo, da hast du ein paar gute Tipps auf Lager, wie man, auch wenn man meinetwegen einen sitzenden Job hat oder viel steht, oder wie man trotzdem ein bisschen es schafft, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Gib uns mal so 1, 2 kleine Tipps.
Also das ist wichtig auch zu verstehen, es muss nicht immer Sport sein, sondern der Alltag ist eine Trainingsstätte. Wenn man es denn wirklich macht. Aber schau doch mal, im Alltag stehen die Menschen stundenlang vor dem Fahrstuhl und meiden, die Treppe hochzugehen. Und dabei ist die Treppe die beste Trainingsstätte des Alltags überhaupt. Und wir wissen beispielsweise, dass 40 Etagen pro Woche hochgegangen, das ist gar nicht so viel, hört sich erstmal viel an, aber ist gar nicht. Das sind ja nur 4, 5 Etagen pro Tag. Ist wie ein Herz-Kreislauf-Training und trainiert vor allen Dingen auch die Muskulatur. Und vor allen Dingen, wenn ich dann noch sogar mal 2 Stufen nehme, wenn ich etwas besser geworden bin, dann kriege ich sogar einen knackigen Hintern und stramme Waden, was ja auch nicht schlecht ist. Alternativ, auch hier eine kleine Übung, das hat man ja früher Kniebeuge genannt, heutzutage heißt das ja Squat. Ja. Die beste und wichtigste Leistungsfähigkeit ist eben die Muskulatur der Beine. Sie hält uns im Alltag, im Leben total fit. Nur Muskeln an den Beinen lassen, uns Freunde besuchen, Kreuzfahrten machen, einkaufen gehen, Radfahren, die ganzen Freizeitbetätigungen. Das heißt also, macht bitte regelmäßig Kniebeugen. Das kann man ganz einfach machen, indem man auf dem Stuhl sitzt, aufsteht, hinsetzt, sich hin, wieder hinsetzt. Diese Bewegung, einfach mehrfach durchgeführt, trainiert die Beinmuskulatur. Ich sehe gerade, Conny, du machst das schon, genau.
Und dann langsam hinsetzt, so ganz
mit dem Po Kontakt mit der Sitzfläche und dann wieder, zack, direkt wieder hoch. Ja. Wichtig ist die Botschaft: Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Also mach es bitte immer so lange, dass irgendwann die Muskulatur zum Brennen kommt, also so ein bisschen plümmerant, wie wir in Köln sagen wird, so ein bisschen brennt. Wichtig ist darüber hinaus, ja, mach ein bisschen für deinen Oberkörper, beispielsweise Liegestütze. Schöne klassische Übung, die kannst du an der Wand machen, um anzufangen. Aufrecht stehen, drückst du dich von der Wand weg, beugst wieder die Arme. Wirst du besser, machst du es am Tisch. Auf dem Tisch, Hände an die Tischkante, auch hier der Liegestütze. Wirst du noch besser, gehst du runter auf den Boden. Aber daran siehst du schon, im Alltag mal eben ein paar Liegestütze an der Wand gemacht, ist doch leicht möglich.
Definitiv.
Und vielleicht als allerletzten Tipp, gerade auch zur Sommersaison machen sich ja viele Gedanken bei Bauch und Muskeln, Bauch- und Rückenmuskulatur. Also man sitzt aufrecht, beugt den Oberkörper leicht nach vorne, lehnt sich weit nach hinten, immer im Wechsel trainiert Bauch- und Rückenmuskulatur. Selbst im Sitzen kann man ganz schnell am Schreibtisch eben mal zwischendurch machen, wie so eine Pendelbewegung.
Das ist herrlich. Ich beobachte Conny die ganze Zeit. Du gehst die Übung im Geiste mit.
Ja, ich habe schon angefangen zu pendeln.
Conny, daran siehst du, dass so einfach ist das ja oft, ne, dass man so ganz einfache Übungen, deswegen heißt es wirklich für mich, es muss nicht immer Sport sein. Liebe Leute, sammelt Bewegungspunkte. Mhm. Einfach Bewegungspunkte im Alltag sammelt. Freut euch darüber, wenn ihr mal ein paar Schritte gehen dürft. Freut euch darüber, dass ihr mal vielleicht mal die Treppe hochgehen müsst, weil das hält euch leistungsfähig und fit.
Ja, und auch hier die gute Nachricht: Muskeln kennen kein Alter. Auch im hohen Alter kann man immer noch Muskeln aufbauen, ne, wenn man bisher noch nicht die Gelegenheit dazu hatte.
Ich habe ja schon mal erzählt, Dennis, dass das Entscheidende ist, Muskeln sind immer in der Pubertät.
Ja.
In der ersten Pubertät. Das ist ja die schöne Botschaft. Muskeln sind ja immer maximal so Muskelzelle so 10 bis 12 Jahre alt. Und daran erkennt man schon, ja, auch wenn ich älter bin und bin ja noch 66, ist meine Muskulatur immer erst 12 bis 15. Und ja, das heißt natürlich, mit denen kann ich jeden Tag auf die Rolle gehen und sie belasten und trainieren und beanspruchen. Heißt also, ja, da Muskeln so jugendlich sind, sind sie auch immer trainierbar.
Lass uns noch mal ein bisschen, wir haben über physische Gesundheit jetzt gesprochen, aber was ja auch wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, ist die psychische Gesundheit. Das aber beides natürlich eng miteinander verknüpft, ne? Denn Sport und Bewegung kann ja auch glücklich machen.
Ja, schau mal, es gibt ja auch die ganz uralten, von den Griechen bereits artikulierten Zusammenhänge. In einem guten Körper, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Das ist nun mal einmal so. Und Muskeln sind zum Beispiel ein ganz emotionales Organ. Beispielsweise jubeln oder trauern wir über die Arbeit der Muskulatur. Wir sind zusammengekauert oder sind aufgerichtet. Wir gehen jubelnd und hüpfend und kreischend, wenn wir uns freuen, oder wir schlurfen ganz langsam über die Straße, wenn wir traurig sind. Und da erkennt man schon, ja, die Muskulatur ist Abbild unserer Gesundheit und unserer mentalen Leistungsfähigkeit, unserer mentalen Situation. Und du sprichst gerade das Wort glücklich an. Ja, man sagt ja sogar, Runner's High beispielsweise gibt es. Und in der Tat ist es so, dass es bestimmte hormonelle Prozesse gibt während der körperlichen Aktivität. Und dabei werden häufig, ich finde die auch nicht bei jedem Lauf, den ich mache, aber häufig werden Serotonine, Endorphine ausgeschüttet, hormonähnliche Botenstoffe, die einfach gute Laune machen. Auch deswegen, weil eben der Körper bei der körperlichen Aktivität sich nicht mit den dunklen Wolken des Lebens auseinandersetzen kann, weil eben viel geistige Leistungsfähigkeit dafür draufgeht, dass ich mich bewege. Und da eben dann die emotionale Situation über die Arbeit der Muskulatur auch noch die gute Laune stimuliert, heißt das, ja, gerade wenn du dich nicht gut fühlst, geh doch mal eine Runde in den Park und sei es nur spazieren. Danach wirst du merken, die dunklen Wolken sind grauer geworden.
Ja, definitiv. Muskeln sind die Motoren fürs Gehirn, so hast du es mal auch schön formuliert, ne?
Ja, wenn man sich das mal überlegt, schau mal, wenn du einen Spaziergang machst, ja, dann erhöht sich die Blutung im Gehirn innerhalb der kurzen Zeit um 30%. Und das ist Sauerstoff fürs Gehirn. Das Sauerstoff ist Leben fürs Gehirn. Die Gefäße werden wieder offen. Wir werden wahrnehmen, wir werden offener für die ganzen Wahrnehmungsprozesse da draußen. Wir hören besser, wir riechen besser, wir fühlen besser, wir schmecken sogar besser, wenn wir uns draußen bewegen, weil wir eben die Körperlichkeit nutzen, wacher, konzentrierter, heller und positiver gestimmter zu werden.
Ich finde, wenn man Ingo zuhört, will man sofort aufstehen.
Will man was gleich machen. Losgehen.
Wird ein bisschen unruhig, ne? Wenn man hier so sitzt.
Ja, geht mir auch so. Wie ich ja auch gerade schon gesagt habe.
Ich sehe das.
Wie ist es denn grundsätzlich, wir sind ja ein Genuss-Podcast, wie ist es um deine Kochskills bestellt? Wir haben vorhin gehört, wie du dich ernährst. Machst du das auch alles selber oder lässt du das machen? Bestellst du oder kannst du was am Herd?
Ich habe noch nie bestellt, noch nie im Leben.
Nein?
Das vielleicht als Aussage. Ich hab mir noch nie irgendwas nach Hause beliefern lassen, noch nie. Das heißt, also wir in Italien gehen wir natürlich auf die Märkte, die wir zu Hause dann auch schon mal suchen, aber die wir nicht haben. Aber hier hat man natürlich die Möglichkeit. Ich habe also eine Tropea-rote Zwiebel gestern noch gemacht, wie lecker die war, ja, wie wenn man diese aufschneidet. Oder wenn man hier die Tomaten isst, in ihrer Vielfalt, in ihrer Größen und ihrem Geschmack, ja, so ein wunderbares Erlebnis zu haben. Ja, wir kochen viel und wenn wir essen gehen, gehen wir nur gut essen. Ich gehe nicht für schlechtes Essen laufen, eine ganz klare Botschaft. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, ich würde niemals etwas essen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Niemals. Und dementsprechend, wenn es kein Produkt ist, was ich kenne, esse ich es nicht, ich mache es nicht oder ich koche es einfach dann auch nicht, weil wenn man es mir anbietet, sondern dann suche ich mir die Produkte aus und dementsprechend ja. Meine Frau und ich sind wirklich sehr unterwegs, Qualität in den Teller, auf den Teller zu bringen. Und das beginnt eben nicht mit dem norwegischen Biolachs, sondern bei uns beginnt das bei der Zwiebel oder bei der Linse. Oder beim Spinat oder selbst bei der Petersilie. Und natürlich nehmen wir nicht die Krause, die oben bei uns auf der Kartoffel immer als Deko liegt. Nee, wir nehmen natürlich die Blattpetersilie. Und. Ja, insofern, wir sind schon auch hier, genau wie bei der Bewegung, immer schon sehr qualitativ unterwegs.
Warst du schon immer so eine Sportskanone, auch früher in der Schule? Oder wie ist diese Liebe zur Bewegung, zur Fitness, zur Ernährung bei dir gekommen?
Ja, Mama und Papa und Oma haben natürlich dafür gesorgt. Ich bin ja im Ruhrgebiet, ich bin ja in Unna groß geworden, bei Unna, in einem kleinen Dorf, Kamen-Heeren heißt es in Heerenwerbe, kennt ihr vielleicht vom Kamener Kreuz auf der Eins. Da in der Nähe bin ich aufgewachsen.
Wo der Hubschrauber steht.
Und Mama und Papa waren natürlich auch im Sportverein. Und ich bin halt auch sofort angemeldet worden. Und zwar in einer Tongemeinde, so hieß dieser Club. Dort turnte man im Winter. Und im Sommer machte man Leichtathletik. Und so bin ich herangeführt worden, quasi mit dem zweiten, dritten Lebensjahr an die sportliche Aktivität. Und ich bin auch überall mitgenommen worden. Und das gute Essen kommt von Oma und auch von Mama. Die haben wirklich sehr gut gekocht. Was ja die alten, in Anführungsstrichen, Hausfrauen, das waren sie ja früher. Man mag darüber bewerten, wie man es möchte. Aber es hat mir natürlich als Kind sehr viel geholfen, auch sehr unterschiedliche Dinge wahrzunehmen und zu erleben. Und wir hatten natürlich auch einen großen Garten, wo wir viel selber angebaut haben, was ja früher sehr üblich war. Und so kann ich schon sehr gut zwischen guten Kartoffeln mittlerweile unterscheiden, weil ich das gelernt habe. Ich habe viele unterschiedliche Obstsorten kennengelernt, weil ich es gelernt habe. Und. Und das hat mich natürlich dann mein Leben auch geprägt. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich mache ja auch eine Show, die heißt Koch dich fit. Da bin ich ja, tour ich ja durch Deutschland. Und die findet man in unterschiedlichen Orten auch. Und da habe ich mich natürlich auch, bin mit dem Koch unterwegs, mit dem WDR-Koch, Chefkoch dort. Und wir machen immer ein schönes Kochprogramm auch in Deutschland, wo es immer auch darum geht, dass wir Genuss den Menschen einfach auch nahe bringen und letztendlich auch dann die Botschaft rüberbringen wollen. Ja, Lebensqualität ergibt sich eben aus beiden. Aus den Bedürfnissen des Körpers und das bedeutet auf der einen Seite aus regelmäßiger, nicht zu intensiver, aber moderater Bewegung für die verschiedenen Zellen und gleichzeitig eine optimale Versorgung für den Organismus und das heißt optimale Qualität beim Essen.
Ja, ich bin auch im Sportverein groß geworden, kann das nur sehr empfehlen, wenn man Kinder hat, die da möglichst früh hinzuschicken. Und bei euch?
Das ist genau das, was vielleicht heute auch fehlt. Also genauso wie Ingo, wie du erzählt hast, war es bei uns auch. Also meine Oma hat großartig gekocht. Wir haben viel Zeit da verbracht. Meine Mutter, obwohl sie berufstätig war, hat immer für uns mittags gekocht. Sport hat immer eine Rolle in unserem Leben gespielt. Also das ist einfach so eine Basis, die dir von zu Hause mitgegeben wird. Und dann bleibt das auch. Und was ich nochmal sagen möchte, auch mit der Qualität der Produkte, je besser die Qualität deiner Produkte, und das heißt jetzt nicht Luxusprodukte, sondern auch eine tolle Kartoffel, desto weniger musst du damit machen. Ich meine, ganz im Ernst, Kartoffel mit ein bisschen guter Butter oder einem Kräuterquark ist doch ein grandioses Essen.
Ja, absolut. Und es ist nie zu spät, auch in dem Fall nie zu spät, damit anzufangen, weil ich kenne es von mir. Bei mir war zwar Sport immer das Thema in der Jugend und ich hatte eine sehr sportliche Familie, bin in einem Sportverein aufgewachsen, also in Hallen, Handballhallen und so weiter. Aber Kulinarik, also Qualität von Essen, hat bei uns wirklich, sorry, das muss ich einfach mal sagen, nie eine Rolle gespielt. Also meine Mutter, Gott hab sie selig, war eine Verfechterin der Tiefkühl-Lasagne, die in der Mikrowelle warm gemacht wurde. Und ich habe es im Grunde genommen erst durch dich gelernt, Conny. Ja. Wirklich, durch unsere Kochshow gemeinsam. Also auch da, Ingo, nie zu spät damit anzufangen.
Stimmt.
Ja, also ich denke, wir vor allen Dingen, leider ist es ja so, dass wir unsere Sensibilität und damit unser Geschmack, der wird ja schlechter im Laufe des Lebens. Auch das muss man sagen. Das heißt, wir verlieren so ein bisschen Sensorik einerseits, indem wir es nicht lernen, so früh wie möglich Produkte zu differenzieren. Und das habe ich nun glücklicherweise von in meiner Familie gelernt. Das war auch gut so, weil wir eben am Land groß geworden sind und natürlich auch immer saisonal sehr unterschiedliche Produkte bekamen. Und zum Zweiten ist es in der Tat so, dass wir Sensorik verlieren. Wir kennen das von den Augen, von den Ohren, dass wir schlechter werden dort. Und das Gleiche gilt fürs Riechen, aber auch fürs Schmecken. Und insofern ist es in der Tat so, ja, dass wir es wieder lernen müssen, auch hier immer wieder daran üben müssen, unterschiedliche Produkte einfach auch zu genießen, damit wir die Qualität der Produkte auch besser differenzieren können. Und das ist für mich auch eine wichtige Botschaft. Bitte lernt gerade bei Kindern eben Einseitigkeit des Essens zu vermeiden, sondern Vielfältigkeit auf den Teller zu bringen, damit wirklich auch die Kulinarik irgendwann mal so vielfältig, wie sie sich darstellt, auch dann wirklich erlebt und genossen werden kann. Ein Leben lang. Und deswegen freue ich mich, dass Dennis seinen Weg zurückgefunden hat.
Ich habe ihn bekehrt, Ingo.
Ja, dank unseres Koch-Olymps hier neben mir.
Es gibt sogar der Robuchon, französischer Sternekoch, 3 Sterne. Der hat ein Kochbuch mal über die Kartoffel geschrieben.
Das habe ich auch.
Das habe ich genossen. Ja, hast du das? Ja. Und weißt du, Dennis, was der geschrieben hat? Der hat beschrieben, wie man Kartoffelpüree auf 3-Sterne-Niveau kocht. Ah. Und zwar aus 3 Produkten, oder quasi fast nur aus 2 Produkten, nämlich aus guter Kartoffel und aus ausreichend guter Butter. Und der bringt in 1 Kilogramm Kartoffeln, bringt er 250 Gramm Butter unter. Das ist die beste Vermählung von Kartoffel und Butter, die ich je gehört habe. Und da brauchst du keine Milch übrigens mehr danach.
Joël Robuchon ist wirklich einer der ganz Großen. Ich habe dieses Kartoffelbuch auch tatsächlich. Alleine mit wie viel Liebe und Hingabe er über Kartoffeln spricht und die verschiedenen Sorten. Ingo, ich muss dich nur in einem Punkt korrigieren. 250 Gramm Butter auf 1 Kilo Kartoffeln reichen bei dieser Kartoffelmusli nicht.
Ah,
also ich würde sagen, das Verhältnis Butter-Kartoffel ist eher 1:1.
Ach, du Liebe.
Das ist so ein grandioses Kartoffelpüree, was ich mir immer, wenn ich mal da essen gehe, es gab auch einen Robuchon in Shanghai und dann bestelle ich mir das nach und 2 Löffel von diesem Püree bist du satt.
Krass.
Das ist mehr als, ich würde sagen, ein 7-Gänge-Menü.
Bei Kartoffelpüree geht wirklich viel. Ich habe das kennengelernt, obwohl sie ja nicht gerade für Kulinarik bekannt sind, die Vereinigten Staaten, aber ich habe da dieses Garlic Mashed Potato kennengelernt. Also im Grunde genommen auch dieses wahnsinnig cremige, halt nur noch mit Knoblauch angereichertes Kartoffelpüree. Und das ist auch eine echte Macht, das sage ich euch.
Ja, aber daran sieht man schon, das und das gilt ja für die Bewegung auch. Du musst bei allem immer das Maß finden und vor allen Dingen muss es immer zu einem Genuss werden. Und das glaube ich auch, dass das bei vielen eben, gerade wenn was Bewegung betrifft, eben nicht stattfindet. Viele kennen so ein bisschen den Genuss beim Essen, aber den Genuss beim Sport kennen eben viele nicht. Und genau deswegen finden viele den Zugang dazu einfach nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Sport treibe, dann ist das danach, dass ich unter der Dusche stehe und pfeife. Ich bin noch niemals kaputt und sage, boah, war das wieder anstrengend heute, weil mir das kein positives, nachhaltiges Erlebnis verschaffen würde. Und deswegen sollte man sportliche Aktivität immer zu einem positiven Erlebnis werden lassen, damit man nachhaltig, wie beim Essen, einfach dabei bleibt und sagt, och, war das schön, das mache ich morgen wieder. Und das machen wir beim Essen doch auch, das koche ich mal wieder. Das Gleiche gilt für die Bewegung auch. Ja, die Kochküche gilt auch genauso für den Körper. Auch das ist ja eine Kochküche, nichts anderes. Denn es stresst den Körper, aber es muss ihn so stressen, dass es zu einem Erlebnis wird, was ich immer mal wieder haben möchte.
Man kann sich im Prinzip kein besseres Abschlusswort vorstellen, Ingo. Das war absolut auf den Punkt gebracht und das Beste. Deswegen das nächste Mal, wenn du deinen Schlitten da gemacht hast, muss das körperliche Gefühl danach einfach geil sein, damit du es normal machst. Und es dürfen keine Schmerzen sein. Deswegen das Körpergefühl nach Sport muss dich motivieren, die nächste Einheit zu machen. Großartig, Ingo. Dankeschön für deinen Besuch bei uns und geh jetzt nochmal eine Runde radeln. Wir hoffen, dass das Wetter bei euch mal aufklart, damit du wieder in Bewegung kommst.
Ja, wenn ich nicht aufs Rad gehe, dann gehe ich halt laufen. Das ist mir auch egal. Dann ziehe ich eine Kappe auf und dann war es das. Also ohne geht es letztendlich nicht. Also ich werde mich auf jeden Fall auf die Socken machen.
Perfekt. Super. Dann hab eine schöne Zeit in Italien. Danke, dass du die halbe Stunde hier entbehren konntest. Und wir haben das sehr genossen, mit dir zu sprechen und sind hochmotiviert, weiterzumachen und weiter zu sporteln in unserem Leben.
Absolut. Ihr wisst ja von nichts gut nichts, wie der Kölner sagt.
So ist es. Passt dann. Ingo, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
Freue mich auch.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Ingo. Ciao.
Ciao.
Ciao.